Der Reichsgraf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf gilt zu Recht als ein Pionier und Wegbereiter der Weltmission. Die Baronin Juliane von Krüdener übte sich in politischer Verantwortung. Fritz von Schlümbach war ein Bahnbrecher der Volksmission. Rolf Schäffbuch, Prälat in Ruhr im schwäbischen Korntal, hat unter dem blauen, von Gott geadelten Blut auch Beispiele frommen Adels entdeckt, mit einem Gespür dafür, dass für die Ärmsten der Armen etwas getan werden muss.
Es wird heute oft so getan, als hätte die soziale Not nur Atheisten bewegt, wie Karl Marx und Friedrich Engels. Und darüber wird total vergessen, was Johann Hinrich Wichern angemahnt hat, was eine Hilfsaktion ins Leben gerufen hat, was Amalie Sieviking modellhaft bewirkte, was Theodor Fliedner aufgenommen hat. Aber unter solchen Pionieren, es gibt eine Vielzahl davon, finden sich auch erstaunlich viele Adlige. Hans Freiherr von Kottwitz, Adelbert Graf von der Recke Vollmarstein, Friedrich von Bodelschwingen, nicht zu vergessen die Frauen Eva von Thiele-Winkler und die österreichische Gräfin Elvine de la Tour in Kärnten.
Aber auch im pietistisch geprägten Süddeutschland entstehen diakonische Einrichtungen, etwa aus dem Bürgertum heraus.
Also hier im Süden Deutschlands war auch aufgrund der demokratischen Prägung und durch den Einfluss des Pietismus waren es vor allem Bürgerliche, die Rettungshäuser, Taubstummenanstalten, Blindenheime ins Leben gerufen hatten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Königshaus mit der Königin Katharina, mit der Königin Pauline, mit der Königin Olga Einrichtungen in Fülle geschaffen haben, die bis heute ihren Namen tragen. Und leider wird unter dieser edlen Schar neben der Großherzogin Vera vergessen oft die Herzogswitwe Henriette aus Kirchheim. Vermutlich wissen sogar wenig Hannoveraner, dass ihre berühmte Diakonissenanstalt Henriettenstift nach dieser württembergischen Herzogin benannt ist. Wissen sogar vermutlich wenige Leute in Kirchheim unter Teck, wer jene Henriette war, die auch in Kirchheim einem Henriettenstift zum Entstehen geholfen hat.
Der Herrnhuter Reiseprediger Weiz notierte: Sie, Henriette, war eine Perle des Königshauses, eine Mutter der Armen und Notleidenden, eine vielfältige Helferin in allen Werken zur Ehre Gottes und eine demütige, lebendig gläubige Jüngerin Jesu Christi. So Weiz. Den Bedürftigen ein Nächster werden war für die Herzogin das buchstäblich Nächstliegende, das es zu tun galt.
Einmal stammt mein eigener Vater aus dieser Ecke Kirchheim, da hat man eine besondere Beziehung zu Kirchheim und fragt, was ist die Geschichte Kirchheims. Aber die Bedeutung von Henriette, die hat mir es einfach angetan, dass Henriette gemerkt hat, wenn die Bibel vom Nächsten spricht, dann meint sie wirklich den in der Nähe. Zuerst einmal die Glieder der eigenen Familie und dann jene, die im Umkreis der eigenen Wohnung und des eigenen Ortes leben. Wir denken heute viel zu oft bei Diakonie und bei diakonischen Werken an soziale Imperien, mir sei dieser Ausdruck gestattet, an Verbundsysteme. Sie sind manchmal fast wie eine zweite Kirche neben den Landeskirchen geworden. Deshalb ist Henriette, die Herzogin, nicht einfach eine Gestalt von vorgestern. Sie bringt in unsere heutige Diskussion einen Ruf zur Sache, zur Geschäftsordnung. Der erste Aufgabenbereich von Christen ist die eigene Familie, die ihnen anvertrauten Kinder. Und der zweite, der nächste Bereich von diakonischer Herausforderung besteht in den Nächsten vor der eigenen Haustür. Und nicht nur in Bedürftigen, sondern auch bei den Nächsten, die mithelfen sollen, durch Opfer, Anteilnahme, Fürbitte. Um sie muss geworben werden, dass sie sich mitverantwortlich fühlen für Krankenpflegestationen, Kindergärten, für Rettungshäuser, Hospitäler, für Bildungsangebote an Randgruppen im gemeindenahen Bereich. Also nicht erst 50, 100 Kilometer entfernt. Im gemeindenahen Bereich sollen Mitchristen all diese Aufgaben mittragen, durch ihr Opfer, durch ihre Anteilnahme, durch ihre Fürbitte. Man darf das alles nicht delegieren an die da oben irgendwo.
Daraus erschließen sich für das diakonische Handeln nach Rolf Schäffbuchs Überzeugungen sehr konkrete Betätigungsfelder.
Heute wird es im nahen Bereich um Christengemeinde herumgehen, um Sprachhilfe für Ausländerkinder, um nachsorgende Begleitung von Alkoholkranken und Depressiven, um Krankenbesuchsdienste, um Angehörigengruppen von Trauernden, von Krebskranken, von Aphasikern, von Parkinson-Kranken, Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt. Henriette hat als Herzogin in Kirchheim die erste Ortskrankenkasse ins Leben gerufen und die erste freiwillige Feuerwehr.
Darüber hinaus hat sich die couragierte Herzogin immer wieder auch durch finanzielle Beiträge, vielfach in Gestalt von Anschubfinanzierungen, für konkrete Einzelprojekte engagiert.
Henriette hat den Grundstock gelegt, auch aus ihrer gar nicht besonders reich bestückten Privatschatulle, für ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder, für die erste Kleinkinderschule in Kirchheim, für das erste württembergische Krankenhaus in einer Kleinstadt. Sie hat dazu Diakonissen von Kaiserswerth, von Fliedner geholt. Sie hat Grundstock gelegt für den Altenstift. Sie ist herumgereist und hat geworben bei Hoch und Nieder, dass all diese Einrichtungen mitgetragen werden, auch durch kleinste Spenden und Stiftungen. In der Region Kirchheim, also damals sagte man Oberamt, heute würde man Landkreis sagen, wurde auf ihr Drängen hin nach und nach 22 sogenannte Industrieschulen eingerichtet, also praxisbezogene Unterrichtsstätten für junge Leute, die keine weiterführenden Schulen besuchen konnten. Für Mädchen schuf sie eine Töchterschule, es war damals überhaupt nicht denkbar, mit bewusst christlicher Prägung. All diese Einrichtungen waren dann so überzeugend, dass sie weit über den engen Bereich Kirchheim hinaus multiplizierend in ganz Württemberg gewirkt haben. Darum wurde Herzogin Henriette in einer Darstellung der württembergischen Geschichte auch die edle, fürsorgliche Mutter unseres württembergischen Landes genannt.
Vor allem aber war sie die Mutter von 4 Töchtern und einem Sohn. Ihre älteste Tochter Maria Dorothea war mit dem Erzherzog Josef von Österreich verheiratet. Tochter Amalie wurde als Herzogin von Sachsen-Altenburg eine der Stammmütter des hannoverschen Königshauses. Pauline, die dritte Tochter, war an der Seite von Wilhelm I., Königin von Württemberg. Die vierte Tochter Elisabeth wurde Markgräfin von Baden.
Auch hatte der Mann der Herzogin Henriette, der Herzog Ludwig, einen Sohn eingebracht, der Adam Karl. Auch ihm wurde die Henriette eine liebevolle, verständnisvolle Mutter. Der erst 37-jährigen Witwe, sie hatte ihren Mann 1817 verloren, stand vor Augen, die Schar der heranwachsenden Kinder, den einen angenommenen Sohn, den eigenen Sohn, die 4 Töchter, zu verantwortlichen Menschen zu bilden, die in dieser Welt auch bereit und fähig sind, Verantwortung zu übernehmen. Sie sah es als Vorrecht an, nicht als Last. Sie hatte in ihrer eigenen Kindheit sehr früh die Mutter und den Vater verloren. Die waren damals jung von der Schar kleiner Kinder weggestorben. Und deshalb war es für sie ein Vorrecht, eigene Kinder haben und erziehen zu können. Vor allem hatte sich bei ihr eingeprägt die Not im russischen Zarenhaus, der russischen Zarin Maria Fedorowna, übrigens eine Schwägerin von der Herzogin Henriette, waren durch die alte Katharina der Großen die beiden ältesten Söhne weggenommen worden. Und dieser Schmerz hat die Zarin Maria Fedorowna immer begleitet. Ich darf meine eigenen Kinder nicht prägen. Die Katharina damals, die große Katharina, hatte erkannt, die kommenden Zaren sollen nicht durch die bigottfromme Maria Fedorowna erzogen werden. Das stimmte gar nicht. Aber die Katharina wollte also Leute haben, die sie bilden und prägen konnte. Henriette wollte im Geist Jesu ihre Kinder geprägt haben. Gottvertrauen soll das Glaubensfundament der Kinder sein. Also Henriette durfte ihre Kinder um sich behalten. Das war ihr mehr wert als viel Ruhm und Ehre. Ihnen fürs Leben Bleibendes mitzugeben, das war ihre Aufgabe. Sie wollte nicht schuldig werden an ihren Kindern, denn da sah sie voll Sorge in den Kindern, lebte doch auch als Erbgut und Erblast. Das Wesen ihres heißblütigen, cholerischen Mannes, der konnte von heute auf morgen all seine Überzeugungen auf den Kopf stellen. Er war ein Weltmeister im Schuldenmachen. Als er starb, hatte er über 1 Million Gulden, unvorstellbare Summe, was er Schulden gemacht hat. Und gegen diese Erblast mussten andere Kräfte aufgeboten werden als ein wenig Etikette und Bildung und höfisches Wesen. Es brauchte einen echten Gottesglauben als Gegenkraft. Das hatte Henriette im Auge.
Thank you.
Henriette von Württemberg stammte, wie bereits gehört, aus nassauischem Fürstengeschlecht. Da verwundert es einen schon etwas, dass ihr Lebensweg sie ins beschaulich gelegene Kirchheim unter Teck geführt hat.
Sie war 1780 in Kirchheim-Bolanden im Schatten des Donnersbergs geboren worden. Die junge Geschwisterschar musste wegen der Revolutionskriege, die aus Frankreich hereinbrannten, nach Deutschland fliehen. Dabei sind die Eltern gestorben. In Bayreuth hatte der von seiner ersten Gattin geschiedene württembergische Herzog Ludwig die reizende Henriette kennengelernt, die hochgewachsene, schlanke Prinzessin mit ihren wachen blauen Augen, mit der schön gebauten Stirn. Knallauffall wurde geheiratet. Dieser Herzog Ludwig, der Württemberger, hatte einst als General in polnischen Diensten gestanden, hatte dann die Front gewechselt, war zu den Russen übergegangen, diente dann als preußischer Generalfeldmarschall und zuletzt als russischer General und als Gouverneur von Riga. All diese Kapriolen ihres unbeständigen Ehemanns musste Henriette mitmachen ab ihrer Verheiratung. Darunter litt sie seelisch und gesundheitlich schwer, aber besonders unter den finanziellen Affären ihres Mannes. Als ein weiteres Verbleiben in Russland nicht mehr möglich war, wies der württembergische König Friedrich seinem unzuverlässigen Bruder das alte Gemäuer des Kirchheimer Schlosses als Wohnsitz an. Das muss doch damals für Henriette wie ein herauskatapultiert werden, aus ersten Kreisen gewesen, seines höchsten Kreisen, als sich plötzlich im biederen Städtchen Kirchheim einleben musste. Sie war immerhin verbunden gewesen mit der Zarin Maria Fedorowna und dann mit der jungen Zarin Elisabeth. Besonders war sie verbunden mit der späteren Königin Katharina, der damaligen Großfürstin. Also fürstliches Geblüt um und um. Sie war in den höchsten Kreisen. Und jetzt Kirchheim. Ich lieb ja schon von meines Vaters Tagen her Kirchheim von Herzen. Darum mögen die Kirchheimer verzeihen, wenn ich feststelle, in gewissem Sinn war der Wechsel vom Zarenhof nach Kirchheim doch so etwas wie ein gesellschaftlicher Abstieg. Und es ist erstaunlich, dass die Herzogin das selbst nie so empfunden hat. Für sie gab es keinen kleinen Winkel, von dem aus nicht Gott in die Welt hineinwirken kann, auch durch seine Leute. Und deshalb gab sie vom kleinen Kirchheim aus Würze in den großen Suppentopf des württembergischen Königreichs, aber weit darüber hinaus.
In Welthändel wollte sie sich ganz bewusst nicht einmischen. Dazu habe ich weder die Macht, noch getraue ich mir, die Zustände wirklich recht ermessen zu können, so die Herzogin. Ging es unterdessen um religiöse Fragen und Probleme, dann konnte sie entschieden Partei ergreifen.
Es wurde sehr viel vom Adel getan, auch in Russland. Durch die Zarin Maria Fedorowna war der Gedanke der Auflösung der Leibeigenschaft in Russland eingebracht worden in das russische Reich. Aber dass jemand sich zu einem schlichten, demütigen Bibelglauben bekannt hat, das war selten. Man wollte sehr viel große, diakonisch-soziale Lösungen erstreben. Aber bei Henriette war Nächstenliebe kein Alibi, kein Ersatz für einen ganz schlichten Gebetsglauben, für Jesusverbundenheit, sondern die fantasievolle Diakonie war bei ihr Ausfluss. Sie war Frucht einer wirklichen Verbundenheit mit Jesus. Einer ihrer Seelsorger sagte einmal, Herzogin Henriette ist fürstlich außen und innen. Wir wissen nichts von einer plötzlichen Bekehrung bei ihr, vielmehr ist sie in diese Jesusverbundenheit hineingewachsen. Sie muss schon während ihrer frühen Jugend manche christliche Impulse bekommen haben. Dann hat sie in der Umgebung der Zarin Maria Fedorowna neue Anstöße bekommen. Wir wissen, dass zur Lektüre dieser Zarin amtswahres Christentum gehörte und dass ihr Seelsorger der Schweizer Lavater war. Aber all diese Eindrücke auch vom russischen Zarenhaus wurden zu selbstständiger Gewissheit bei Henriette über der immer schwieriger werdenden Ehe mit ihrem manchmal wirklich unausstehlichen Mann, mit dem bärbeißig kriegerischen Mann. Und deshalb konnte Henriette aus eigener Erfahrung sagen, in dieser Welt regen sich finstere Kräfte. Darum war sie angewiesen darauf, dass Jesus als der Sohn Gottes, wie es in der Bibel heißt, die Werke des Teufels zerstört. Der Ungeist sollte nicht das Sagen haben. In Kirchheim gehörte Herzogin Henriette zu den treuesten Besuchern der Gottesdienste. Sie verzichtete bewusst auf einen Ehrenplatz in einer Loge. Sie wollte unter den anderen Mitchristen sitzen. Und darüber hinaus verlangte sie noch nach Glaubensstärkung, nach Glaubensimpulsen durch andere Christen. Darum lud sie gezielt solche Seelsorger regelmäßig zu sich ins Schloss ein.
Ein Schloss mit offenen Türen, eine Schlossherrin mit einem weiten Herzen für Mission und Diakonie. Herzogin Henriette lag viel daran, dass ihr Christsein natürlich blieb. Dies war ihr besonders in der religiösen Erziehung ihrer Kinder wichtig.
Die fürstliche Mutter zwang die Kinder nie zum Kirchgang, auch nie zum Lesen frommer Bücher. Und sie testete auch nicht, ob abends die Kinder auch ihr Gebet sprechen. Natürlich gehörte die tägliche Morgenandacht selbstverständlich zum Tageslauf. Aber sonst wurden die Kinder nie gezwungen, fromme Veranstaltungen zu besuchen. Aber Henriette sorgte dafür, dass Gottes Reich in Gestalt von überzeugenden Christen in ihrem Haus erfahrbar wurde. Warum sollte es nur an Fürstenhöfen, in Dichterhäusern geistreiche Gesellschaftstreffen am Nachmittag oder Abend geben, Teegespräche, Salons, Circles, wie man französisch sagte? Die Kirchheimer Schlossherrin übersetzte fantasievoll diese Einrichtung der Salons in die Gegebenheiten von Kirchheim, dass unter Christenbedingungen Hilfreiches herauskam. Da wurde nicht einfach über tiefe Glaubensfragen diskutiert und spintisiert, sondern Henriette hatte jeweils Christen ins Haus geladen, die anschaulich, packend berichten konnten. Etwa der Pfarrer Dr. Christian Gottlob Barth berichtete, was Jesus in Indien wirkt, und aus Südafrika brachte er ein echtes Löwenfell mit. Der Herrnhuter Reiseprediger Weiz, wir würden ihn heute als Evangelisten bezeichnen, stellte anschaulich dar, wie im badischen Bereich um den katholischen Pfarrer Henhöfer herum plötzlich ein geistlicher Aufbruch geschehen war. Der Dichterpfarrer Albert Knapp las sein Manuskript einer neuen Erzählung vor und stellte auch engagiert dar, wie man alte Kirchengesänge modernisieren kann, ohne dabei den Inhalt zu verwässern. Dekan Dr. Bahnmeier, Henriette hatte diesen ehemaligen Theologieprofessor als Dekan nach Kirchheim geholt, kam kaum nach damit, immer aufs Neue von den erfinderischen Gründungen seines Schwagers Spittler zu erzählen in Mission und Diakonie. Oder auch davon, wie er den frommen Friedrich Silcher als Musiker entdeckt hat und dafür gesorgt hatte, dass der als Universitätsmusikdirektor nach Tübingen kommen konnte. Da war alles voll Sprühen, voll Lebendigkeit, wenn diese Menschen erzählt haben. Und das wurde dann ansteckend für den Glauben, ansteckend auch den herzoglichen Kindern über dem Zuhören deutlich. Es wurde ihnen zusammen mit den anderen Zuhörern klar, welche Horizonte der christliche Glaube hat, wie der christliche Glaube hellwach macht, auch für Herausforderungen der Gegenwart. Wir müssen von Henriette heute lernen, dass wir unsere Möglichkeiten, die wir haben, ausnützen sollen, wenn ein Evangelist, wenn ein besonderer Redner auch für einen Vortrag kommt. Wo ist die christliche Familie, die sagt, kommen Sie nicht abends um 18 Uhr schon zum Abendessen, lädt die Kinder dazu und fragt auch, was haben Sie in den letzten 4 Wochen erlebt? Wir müssten nicht bloß die christlichen Redner am Pult erleben oder auf der Kanzel, sondern im normalen häuslichen Alltag. Das hat Henriette uns vorgemacht. Für die heranwachsenden Kinder war es auch hilfreich, dass für Henriette das Christsein nicht in erster Linie darin bestand, was man nicht tun darf. Bei Henriette war fröhliche Weite des Glaubens. Ihre Kinder etwa bekamen Klavierunterricht vom alten Hausfreund Karl Maria von Weber, dem großen Komponisten. Obwohl Henriette etwas allergisch war gegen Tabaksgeruch, schenkte sie dem Kirchheimer Dekan Dr. Bahnmeier eine wertvolle Tabakspfeife mit der Bemerkung, so liebe ich meine Freunde, dass ich sogar noch ihre Schwächen unterstütze. Im Alter war sie etwas matronenhaft fülliger geworden als in ihrer Jugend. Sie war auch kurzsichtig geworden, wenn sie dann nach ihrer Stielbrille griff, nach ihrer Lorgnette und jemanden fest ansah, mit dem sich gerade unterhielt, dann konnte man darauf gehen, dass ein mit Humor gewürzter, treffender Satz folgen werde.
Was ist aus den Kindern der Herzogin geworden? Konnte Henriette ihnen etwas von ihrer tiefen christlichen Überzeugung mit auf den Weg geben? Oder ist sie nur ihres blauen Blutes wegen die Großmutter vieler europäischer Fürstenhäuser?
Es würde mich reizen, aber es würde zu weit führen, wenn ich jetzt all die Querverbindungen mit Fürstenhäusern und Nachkommenschaft Henriettes aufzeigen würde. Schließlich gehen die Blutsverbindungen bis hinein die Königs- und Fürstengeschlechter von Habsburg, von Belgien, Modena, Toskana, ja wie schon erwähnt, zu den Windsors in England. Die älteste Tochter Maria Dorothea war verheiratet mit Josef, dem Erzherzog von Österreich, dem König Stellvertreter von Ungarn. Die zweite Tochter vermählte sich mit dem Herzog von Sachsen-Altenburg. Die dritte, die Pauline, wurde Königin von Württemberg an der Seite von Wilhelm I. Und die jüngste Tochter Elisabeth war verehelicht mit dem Markgrafen von Baden. Aber wichtiger als all diese adligen Querverbindungen ist zweierlei. Einmal hielt die Mutter fürsorglich Kontakt mit den Töchtern in ihren oft schwierigen Situationen. So war etwa Königin Pauline von Württemberg die immer ungeliebte Frau ihres königlichen Mannes. Henriette war weise genug, sich nicht als besserwisserische Schwiegermutter in die Ehen ihrer Töchter einzumischen, aber sie sorgte dafür, dass der Seelsorger, der Herrnhuter Reisebruder Weiz, regelmäßig die Residenzen besuchen konnte. Er sollte den Fürstinnen seelsorgerlich beistehen. Nach einem dieser Besuche schrieb die österreich-ungarische Erzherzogin, was mir bisher unerträglich schien, ist mir nun leichter. Und zweites ist mir wichtig. Es ist offenkundig, dass der im Glauben verwurzelte diakonische Pioniergeist Henriettes auch in ihren Töchtern weiterwirkte, in Baden, in Sachsen, in Württemberg, auch in Ungarn. Gerade in Ungarn setzte die Erzherzogin Marie sich für die Anliegen des benachteiligten Protestantismus ein. Sie förderte die Bibelverbreitung in Ungarn und war bei der Bevölkerung beliebt als selbstlose Wohltäterin.
Global denken, lokal handeln. Diesen Slogan aus unseren Tagen hat Henriette von Württemberg ohne viele Worte praktiziert. Zum einen im, wie sie es nannte, Nahbereich, also im Dienst am Nächsten, zugleich aber auch auf dem weiten Feld der Weltmission.
Vor einigen Jahren wurde in Kirchheim eine Ausstellung veranstaltet, so etwa unter dem Thema Kirchheim und der Rest der Welt. Sie hieß natürlich anders. Aber dabei wurde deutlich, wie unvorstellbar viele Frauen und Männer als Missionsärzte, als Missionshandwerker, als Missionslehrer, als Missionarin, Missionarin alle Erdteile gezogen sind, die in und um Kirchheim zu Hause waren. Die Fenster zu diesem weiten Welthorizont christlicher Verantwortung hatte Dekan Dr. Bahnmeier zusammen mit Herzogin Henriette aufgestoßen. In manchen Gesangbüchern ist noch das Missionslied von Bahnmeier zu finden, auf zur Ernt in alle Welt. Weithin wogt das reife Feld, klein ist noch der Schnitterzahl, viel der Garben überall, härter Ernte, groß und gut, weckt zum Werke Lust und Mut, lass die Völker überall schauen deines Lichtes Strahl. Das ist Kirchheimer Atmosphäre jener Zeit. Aber wenn ich schon beim Zitieren von Liedstrophen bin, dann darf der Vers des Kirchheimer Pfarrers Albert Knapp nicht fehlen. Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe, was sind wir Armen Herr vor dir, aber du wirst für uns streiten. Das war's, was Herzogin Henriette im kleinen Oberamtsstädtchen Kirchheim erlebt hat. Sie starb 77-jährig nach schmerzhaftem Magen- und Darmleiden im Jahr 1857. Und es war ihr herzlicher Wunsch gewesen, dass sie in der Gruft der Stuttgarter Stiftskirche an der Seite ihres Mannes, ihres schwierigen Mannes, beigesetzt werde. Aber vielleicht sollten wir doch hören, was der seelsorgerliche Familienfreund, der Reiseprediger Weitz, als Nachruf auf Herzogin Henriette schrieb.
Herzogin Henriette, obwohl außerhalb Württembergs geboren, war sie doch im Laufe eines halben Jahrhunderts völlig im württembergischen Vaterland eingelebt und ein hervorragendes Glied im Kreise der Gläubigen Württembergs geworden. Der Umgang mit Mitchristen war ihr ein Bedürfnis. Dabei gab es bei ihr keinen Standesunterschied. Sie erbaute sich mit Leuten aus dem Volke ebenso wie mit Gebildeten. Mit warmem Interesse verfolgte sie den Gang des Reiches Gottes hier und in aller Welt. Es war ihr wichtig, immer neue Werkzeuge Jesu im In- und Ausland kennenzulernen. Nie fand sich bei ihr auch nur eine Spur von gesuchter Geistlichkeit, sondern da war nur ungezwungene Freundlichkeit und bei allem Ernst noch solche Heiterkeit, dass man sich recht zurückhalten musste, um nicht die durch den Standesunterschied gezogene Grenze mutwillig zu überschreiten. So der Herrnhuter Reiseprediger Weitz in einem Nachruf auf Henriette von Württemberg, der es entschieden darum ging, den Bedürftigen ein Nächster zu werden, eine Nächste zu sein. Rolf Schäffbuch, Prälat in Ruhe, zeichnete das Porträt einer ungewöhnlichen Frau. Blaues Blut, von Gott geadelt.
Thank you.